Wir wollen heute weiterlesen im Hebräerbrief und es wird auch weiter jetzt Kapitel 11 noch sein. Wir lesen uns die Verse 32 bis 40. So, haben wir viele Bibeln mit oder nur wenige? Wir lesen hier mit. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich marten und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Ja, wir wollen auch aus dieser Bibelarbeit einiges wieder zu unserer Erbauung lernen. Und somit rechnen wir auch immer damit, Geschwister, dass dem Einzelnen vielleicht Gedanken kommen, die uns alle bereichern, dann wollen wir die hineinbringen. Wir wollen den Text wieder im Zusammenhang erfassen, im Zusammenhang des ganzen Anliegens von dem Hebräerbrief. Und so wie das hier zum Abschluss kommt, wird es vielleicht auch gut sein, wenn wir uns mal Gedanken machen, in unserer Zeit, in unserem Leben, gibt es Menschen, die unseren Glauben prägen? So wie diese gläubigen Israeliten, die wir hier jetzt auch wieder namentlich erwähnt haben. Wir werden das für uns festmachen sollen. Es wird gut sein für unser ganzes Glaubensleben, dass wir hier gemerkt haben, in einem Satz kommt hier erlangte Verheißungen und nicht erlangte Verheißungen. Glaube und Widerstand, die gehen zusammen. Das Glaubensleben wird hier nicht so als ein leichter Spaziergang beschrieben, als das Erfolgserlebnis, sondern auch etwas, was dem menschlichen Leben sehr viel Leiden zufügt. So wollen wir uns fragen, hat dieser Abschnitt, das werden wir vielleicht zum Abschluss machen, auch in einem Austausch, etwas für unser Leben gebracht? Gibt es hier auch Übertragungen, dass wir sagen können, Fragen, Schwierigkeiten unseres Lebens, Zweifel, aus dem Alltag haben hier irgendwie eine Antwort auf das, was ich heute und hier und jetzt erlebe. Wir werden jetzt diese Dreiergruppen, die hier so erwähnt sind, mal zusammen als eine Wiederholung unserer Bibelkenntnisse, das können wir jetzt einfach versuchen, mal die Ereignisse, die hier so jetzt erwähnt werden und die einzelnen Namen, die hier erwähnt werden, ob wir einige Ereignisse auch hier einordnen können. Und die sind so in Dreiergruppen aufgeteilt. Erstmal in Vers 33 wird etwas erwähnt, was so die ganze Nation miterlebt hat, das ganze Volk Israel. Und da haben wir eine Überschrift, dass die Königreiche bezwungen haben als Menschen des Glaubens. Von diesen erwähnten Namen hier, wem würden wir hier einreihen? Wer waren diese Menschen, die durch im Glauben Königreiche, andere Königreiche bezwungen haben? Und jetzt wäre natürlich gut, hätten wir die Bibel vor uns, würden wir uns die Namen nochmal lesen. Ja, an wem denken wir jetzt, Geschwister? Wer war einer von denen oder einige, die Königreiche bezwungen haben? Die Richter. Die Richter, die hatten ständig diesen Kampf. Ja, ich habe das hier an Josua als den Nachfolger Mose, wird hier namentlich erwähnt, die Richter. Und David, auch einer, der in dieser Aufzählung wahrscheinlich am meisten immer wieder vorkommen wird. Die weitere Beschreibung, das Erleben der ganzen Nation, sie wirkten Gerechtigkeit. Vielleicht können wir hier das mehr an David und Samuel aus dem. Er hat ja dem Samuel hier auch erwähnt und er hat doch er musste oft widerstehen der Versuchung, so eine königliche Macht wie so ein Saul, der das auf einmal geistlich beginnt, ein Gesalbter des Herrn ist und sich dann doch so wegreißen lässt von dem irdischen Leben, dass er sagt zu Samuel, komm, ehre mich doch vor den Menschen. Ich will mein Gesicht nicht verlieren. Und der wird Gerechtigkeit, der Samuel, der hat den Blick nicht verloren, dieser Versuchung nachzugehen. Sie erlangten Verheißungen. Hier sind auch aus der Richterzeit Namen erwähnt. Wem war was versprochen? Fast jedem von diesen wahrscheinlich, aber Gideon, Barak, David. Es war ja sehr offensichtlich, was so der Gideon an Verheißung bekommt und er will es noch einmal bestätigt haben und er sucht oder er betet bei Gott nach ein Zeichen. Und er bekommt dieses Versprechen und erlebt das, dass Gott der Wirkende ist und seine Hilfe schenkt. Wir haben die nächste Gruppe, Verse 33 und 34, wird mehr auf persönliche Erlebnisse der einzelnen Menschen eingegangen. Sie haben die Rache der Löwen verstopft. Hier, glaube ich, will ich jetzt aber mal mehr Namen hören. Das sind nicht so viele in der Bibel, die erwähnt wurden, wer den Löwen den Rachen gestopft hat. David, ja. Wer noch? Simson? Daniel, ja. Ich habe auch diese drei hier erwähnt. Die hatten sozusagen die Macht dieser wilden Tiere gezähmt als Menschen des Glaubens und sie werden hier so auch erwähnt. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, löschten die Kraft des Feuers aus. Ja? Wer war es, die in diesem Ofen waren und die richten nicht mal danach? Ja. Haben mir das einfacher gemacht, Freunde Daniels, und dann, ja. Aber ja, Sidrach, Misach und Abednego, ja. Sie entgingen die Schärfe des Schwertes. Wir haben ja aber auch gelesen zuletzt, einige entgingen dem nicht. Aber einige entgingen dem, wo beschlossen war, den Mann sollen wir jetzt töten. David, ja. Ich glaube, das ist auch über Elia gesagt, weil er hier die Propheten erwähnt. Der Name ist hier nicht aufgezählt, aber bei ihm war ja das auch so. Das war ja ein Todesurteil von der Königin. Und die hat das ja geschworen und gesagt, so sollen mir die Götter tun. Und er entkam aber auch, so wie Mose dem Befehl oder der Rache des Pharao entkam. Persönliche Errungenschaften in ihrem Leben, das ist so ja, weiter Vers 34. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in Flucht gejagt. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Hier kann man bestimmt auch viel mehr Namen nennen. Aber so bei Simson ist es wahrscheinlich auch so ein Erlebnis. Er musste sehr, sehr schwach werden. Und dann gewann er in dieser Schwachheit noch einmal die Kraft Gottes. Und ja, vielleicht der Kampf zwischen David und Goliath, das war auch so einer, in der Schwachheit kommend, man spottet über ihn, lacht über ihn und verhöhnt ihn. Und doch gewinnt er in dieser Schwachheit auf einmal eine Kraft, die ja, dann alle Feinde zum Schweigen bringt. Sie wurden im Kampf stark, sind auch Namen aus dem Alten Testament wie Josua, Barak oder David, dass sie ja auch als furchtsam in den Kampf gingen, aber in dem Kampf stark wurden. Sie trieben die Heere der Fremden zurück, sind auch jetzt aus der Zeit der Könige bestimmt viele Namen möglich aufzuschreiben. Aber das waren Menschen, die sich auch in der Bibel das Zeugnis bekamen, dass sie Glauben hatten. So wie wir das hier gelesen haben zuletzt. Alle diese haben das Zeugnis bekommen, das Glaubenszeugnis empfangen, aber sie haben nicht alle die Verheißung erlebt. Und dann haben wir weiter einen Gegensatz. Von Auferstehung und Märtyrer. Ich weiß nicht, ob ich das richtig geschrieben habe, aber ja, gut. Die jungen Menschen, die nicken, die sagen, das ist richtig, ja. Der Gegensatz gerade ist, in diesem Vers 35 beginnt das so, dass die andere Aufzählung dazukommt, dass was nicht erlangt wurde. Bis jetzt sind ja immer wieder Glaubensschritte, die jetzt auch in diesem Leben eine sichtbare Erhörung hatten. Und das ist ja auch uns sehr ermutigend. Der Gegensatz, dass nicht alles erfüllt wird, nicht alles hier erlebt wird, ist auch sehr ermutigend. Nur uns gefallen die guten Ergebnisse natürlich viel besser. Und die würden wir vielleicht auch viel lieber haben. Hier steht das in dem Text, die Frauen haben ihre Tote lebendig wiederbekommen. Frauen erhielten ihre Tote durch Auferstehungen wieder. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht so sagen, dass es nur immer auf den Wunsch von Frauen war, dass Tote auferstanden, aber es gab es in beiden Testamenten, im Neuen und Alten Testament, gab es Frauen, die darum gerungen haben, um die Auferstehung ihrer Lieben, und die sind dann auch durch Gottes Kraft wieder zum Leben gekommen, die Menschen. Es gab auch Auferstehungen, wo das nicht auf Bitten von Frauen war, aber er erwähnt das hier, glaube ich, weil das so bedeutende Erlebnisse waren, auch im Alten Testament, wo das schon ein sehr klares Ringen der Mütter war um ihre Kinder. Und dann kommt der Gegensatz, dass sie doch auch als Märtyrer gestorben sind, die anderen. Die haben das nicht erlebt, dass ihr Wunsch, ihr Gebet, ihr Vorhaben ist nicht so gekommen, wie sie das wollten. Sie haben aber eins mehr gewollt als ein bestimmtes Ergebnis. Sie wollten Gott treu sein. Und das erklärt er hier auch mit diesen Worten, glaube ich, in Vers 35. Andere aber ließen sich marten und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Das heißt, es wäre für sie, so wie er hier sagt, in einigen Fällen möglich gewesen, sie hätten einen Weg wählen können, wo sie in diesem Leben nicht als Verfolgte galten, nicht als die, die Leid tragen müssen um Gottes Willen, sie könnten sich von Gottes Treue absagen und ein leichteres Leben bekommen. Aber das haben sie nicht gewählt, sondern die Treue zu Gott stand über alle anderen Werte im Leben. Und dadurch werden sie eine bessere Auferstehung erlangen, eine bessere, weil alles, was wir in diesem Leben bekommen, Geschwister, ist doch zeitlich und ist doch endlich. Auch wenn einer hier in diesem Leben noch einmal zum Leben auferweckt ist, ist er doch wieder sterblich. Aber wenn du teilhast an der ersten Auferstehung, an der Auferstehung bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus, dann ist das eine bessere Auferstehung. Und somit ist auch jede hier erlebte gute Erfahrung doch nur eine zeitliche. Und das wird hier einfach noch einmal als Gegensatz gestellt, als eine Erklärung auch, warum einiges nicht so geschieht. Und hier werden die Menschen, die hier beteiligt sind, nicht aufgeteilt in zwei Gruppen, dass einige sehr glaubten und dadurch bessere Ergebnisse hatten, sichtbare Ergebnisse, das, was wir so alles gelesen haben, was alles geschehen war im Glauben. Und die anderen hatten vielleicht kleineren Glauben und deswegen nicht das gute Ergebnis. So wird das hier nicht beantwortet, sondern sie haben alle das Zeugnis bekommen, dass sie glaubten. Aber einige haben es hier nicht erlangt. Und das ist für ein Glaubensweg eine sehr wichtige, für uns ein sehr wichtiger Grundpfeiler der Wahrheit, Geschwister, dass wir hier das nicht vertauschen und sagen, dieser Weg des Glaubens, der hat eine Grundlage. Sie haben alle ein Zeugnis bekommen, dass sie Gott wohlgefällig waren. Sie haben alle ein Zeugnis bekommen, aber sie haben hier in dieser Welt nicht gleiche Ergebnisse erlebt. Einige erlebten das nicht. Dann kommen weiter die Aufzählungen von den Leiden des Glaubens. Was alles geschehen kann, wenn ein Mensch glaubt, ein Zeugnis bekommt von Gott, dass du mir wohlgefällig bist und ein Mensch des Glaubens bist, und doch kann das mit so einem Mensch geschehen. Und das sind viele Leiden des Glaubens aufgezählt, die mehr in die Verfolgungszeit wahrscheinlich ihre Erfahrung haben. Auch das, was wir heute an Verfolgung mitbekommen in Ländern, wo gerade so das doch ausgenutzt wird, das sagen uns alle christlichen Berichterstatter, dass bei einer Situation, wenn es im Volk unruhig ist, gibt es immer Gruppen von Menschen, die Interesse darauf haben, dafür jemanden verantwortlich zu machen. Und das sind in den islamischen Ländern dann als erstes immer die Christen und die Juden. Die sind für alle an allem schuld. Und auf die lenkt man auch den Hass des Volkes. Und deswegen ist das auch oft sehr blinder Hass, das ist nichts Persönliches, das ist allgemein, gehörst du dazu. Dann wird das so auch erlebt, wie wir das hier haben. Verhöhnt werden Menschen, gegeißelt, war auch die Erfahrung von Apostel Paulus sehr stark. Fesseln und Gefängnis. Gesteinigt, zersägt. Dieses Zersägen haben wir nicht so direkt, aber in die Überlieferungen, meine ich, sagt, dass Jesaja zersägt wurde. Als Tod hat man ihm das angeordnet, als Wut und Rache über einen Propheten, der Gerechtigkeit gewirkt hat. Und deswegen wollen wir immer wieder auch Glaubensmut fassen, Geschwister. Das hat der Heilige Geist nicht einfach so in der Bibel hinterlassen, dass Menschen des Glaubens werden nicht immer bewahrt von allem, in allem. Die erleiden oft Leiden, die sie nicht nur für sich tragen, sondern wie Apostel Paulus das erklärt, und alles, was an Leiden für die Gemeinde Jesu vorgeschrieben ist, dazu will ich auch beitragen, dass ich an diesen Leiden teilhabe, sagt er. Und das will ich auch mittragen, weil es gibt wahrscheinlich ein Maß der Leiden, der für die Gemeinde Jesu vorgedacht ist, aus welchem Grund auch immer. Die gibt es vielfältig. Aber es ist nicht so, dass Gott irgendwo was übersieht. Wenigstens, wir wollen uns immer wieder daran erinnern, Geschwister, dazu mahnt uns und ruft uns das Wort Gottes, dass wir, auch wenn das in unserem Herzen sich so auf einmal stellt, diese Frage, dann kommen wir wieder zurück zum Worte Gottes und finden das hier, das ist nicht nur heute so, das war so. So sind die Leiden des Glaubens auch hier aufgezählt. Dass wir versucht werden, in Situationen kommen, in denen wir auf einmal nicht mehr der Versuchung irgendwie ausweichen können, die ist dann einfach da und dann soll sie auch uns nicht vernichten, sie soll aber unseren Glauben auch nicht zu Fall bringen, aber wir werden auch in der Versuchung gestärkt, sagt uns das Wort Gottes. Sie erleben Tod durch Schwert und da haben wir von einigen Glaubenshelden gelesen, die entgingen dem Schwert, aber nicht alle. Sie irrten ohne Heimat. Eigentlich ein Wort, das wir uns mehr an Kain erinnern. Das war der Fluch Gottes für sein Leben. Du wirst keine Heimat mehr finden. Du wirst irren in dieser Welt, heimatlos. Und hier auf einmal merken wir auch die Menschen, denen Gott ein Zeugnis des Glaubens gibt, die erleben sowas, was Gott eigentlich einem Menschen zugesprochen hat, den er bestrafen wollte. Aber hier wissen wir, es ist der Weg Gottes. Die Gemeinde Jesu braucht diese Erfahrung, sie braucht diese Menschen. Und wir wollen uns wissen, wir sind auch dann Getragene von Gott, wenn das auf einmal geschieht. Die Welt war dieser Menschen nicht wert, sagt er. Und das ist auch wieder so eine Hilfe, dass man die Wertung wieder zurechtstellt und sagt, nicht der, der immer Erfolg hat und wo alles gelingt und alles gut ist, ist der Gesegnete Gottes. Das darf man so nicht sagen. Sondern auch die Menschen, die so viel wert waren in den Augen Gottes, die erlebten auf einmal Heimatlosigkeit. Sie erlebten, dass sie keine Bleibe hatten, so wie es hier gesagt ist. Sie hatten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie hatten nicht mal gute Kleider. Sie hatten keinen Schlafplatz, sie kleideten sich einfach mit Fellen der Tiere, weil es eben der Weg Gottes für diesen Menschen so ist. Und das anzunehmen, das zu erkennen, das so auch bereit sein zu ertragen, ist ein Glaubensschritt der besonderen Art. Und somit, Geschwister, ist Glaube das, was wir hier einmal wieder in diesem Abschnitt gelesen haben. Wir wollen uns jetzt nochmal in diesem Schlusswort einfach fragen, welche Menschen haben unseren Glauben geprägt? In unserer Lebenszeit. Ja, wir, glaube ich, in unserer Erfahrung würden wir mehr darüber reden, schon von Menschen, die schon nicht mehr unter uns sind. Dann ist das einfacher. Aber gibt es das, Geschwister? Haben wir das? Kennen wir das? Dass der Glaube des anderen einen prägt. Ich würde das sogar in der allgemeinen Form bestätigen. Mich prägt der Glaube, wenn die Gemeinde sich trifft, Geschwister. Dass eine Gemeinde sich trifft um das Wort Gottes, ist schon prägender Glaube, so erlebe ich das. Dass der Glaube an Jesus in dem anderen Menschen ist. Ich weiß, dass es so für ein bestimmtes Alter, so im Teenageralter, verlieren die Älteren ein Teil ihrer Autorität. Das ändert sich dann wieder. Aber dann war mir das schon wichtig. Ich kann mir an die Zeit sehr erinnern, dass dann das Aufschauen auf die jungen Männer in der Jugend, die jetzt damals schon vielleicht 18 oder 20 Jahre alt waren, und dass die kindlich glaubten, dass die darüber erzählten, dass man wusste, es ist ja ein junger Mensch. Mein Vater war damals vielleicht 39. Jetzt weiß ich, dass er auch noch ganz jung war, aber das war nicht die Autorität. Ich schaute damals auf jugendliche, junge Männer, die mehr bedeuteten für mich damals. Und da war das so wichtig, dass die gläubig waren. Das hat irgendwie was bedeutet, bewirkt, gestärkt. So ist es oft, Geschwister. Es ist viel mehr an diesem prägenden Glauben in unserem Leben untereinander, als wir es vielleicht so irgendwo abhaken, festhalten oder für uns vielleicht überhaupt merken. Ja, gibt es vielleicht noch ein kurzes Zeugnis darüber, dass wir das hier so mitteilen?
Ich wollte sagen, dass unsere Jugend, besonders auch junge, verheiratete Paare, die machen sehr viel Einsatz. Und ich sehe, dass die machen mit Ungläubigen sehr viel Kontakt nehmen auf. Diese alle Freizeiten, Kinderbibelwoche, Lifestyle oder auf der Platte oder alle unsere Missionare. Ich bewundere diesen Glauben, weil die gehen zu Ungläubigen und tragen dieses Wort einfach so im Kontakt auch mit der Bibel.
Ja, danke, Lena. Ja, wenn ja noch Gedanken sind, Geschwister, lasst das. Das macht uns Augen auf. Das stärkt uns. Wenn wir noch so auf dieses Kapitel als Schlusswort denken, was hier so steht, Verse 39 und 40. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Wir und die, hier ist doch noch einmal der sehr deutliche Wunsch des Schreibers an die gläubigen Menschen, die aus dem Judentum kommen, das noch einmal zu verbinden und Dinge auch zu erklären, dass man jetzt weiß, wir dürfen nicht nur so wie wir das bis jetzt gehabt haben. Sie waren ja eine Theokratie, so nennt man das. Also die Führung im Volk hatte Gott. Er setzte Könige ein, er setzte die Geistlichen ein. Es war so gedacht, Gottes Führung im Volk. Das war das gesellschaftliche Leben in Israel und damit verbanden sie auch alles. Und hier, glaube ich, ist der Hinweis auch, es ist jetzt eine neue Zeit, es ist eine andere Zeit. Wir werden uns in die Gemeinde Jesu eingliedern als Hebräer, als Juden. Und in dieser Gemeinde Jesu, da wird jetzt eine andere Form sein. Wir werden nicht nur warten, bis wir hier alle Feinde schlagen und alle Königreiche bezwingen, sondern es ist etwas Besseres, es ist etwas anderes. Es gibt für alle gläubigen Menschen, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, wird sich alles nur in der Vollendung offenbaren. Die volle Rettung wird sich in der Vollendung offenbaren. Das ist so noch einmal der Wunsch, der Gedanke an die hebräischen Menschen, die mutlos geworden sind in diesem nicht verstandenen Weg Gottes, dass sie hier eine Ausrichtung bekommen, Hoffnung bekommen, Glauben bekommen. Sie hatten alle das Zeugnis, dass sie Gott wohlgefällig sind, aber die Verheißung haben sie nicht alle erlangt. Und so sagt er, so sollen wir auch jetzt leben. Die volle Vollendung oder die volle Verheißung ist nur in der Vollendung verständlich. Und somit, Geschwister, wollen wir immer ringen um Gerechtigkeit, um Gutes, um Segen, aber uns darauf immer auch verlassen können, dass der volle Segen Gottes nur in der Vollendung verstanden werden kann. Und das ist bei dem zweiten Kommen Jesu. Ja, wenn wir uns jetzt fragen, auf welche Fragen des Lebens gibt dieses Kapitel uns Antwort? Ob sich das lohnt zu glauben? Ja, es lohnt sich zu glauben, wolltest du sagen. Das ist die Antwort. Noch Gedanken. Wir stellen uns jetzt mal so eine Situation vor. Nina hat schon gesagt, das ist schon ein sehr mutiger Schritt, zu den ungläubigen Menschen zu gehen und so über das Evangelium zu sprechen. Wir nehmen das jetzt ein bisschen einfacher und sagen uns, wir sind jetzt eine Gruppe hier, vielleicht 6, 7 Leute, und sprechen jetzt nochmal darüber miteinander. Und da sagt auf einmal einer von uns, ja, eins habe ich verstanden. Hier ist immer wieder vom Glauben gesprochen worden. Aber kann mir jemand sagen, was oder woran soll ich eigentlich glauben? Was würden wir dazu sagen? Wir müssen hier ein bisschen runterschrauben von unserer Erwartung. Also keiner von uns wird jetzt eine vollständige Antwort geben können. Weil das ist immer unvollkommen. Der Inhalt des Glaubens ist so vielseitig in der Bibel. Wir werden nicht alles erfassen können in einer Antwort oder in einem Satz. Aber doch ist das für uns mal eine Hilfe, wenn wir sagen würden, was würde ich jetzt sagen? Lass uns das mal tun, Geschwister. Einfach ein paar Sätze sagen, ohne dass wir jetzt sagen, ich habe jetzt die vollständige Antwort gegeben. Aber das, was uns so auf dem Herzen auffällt, was wir sagen würden, das würde ich sagen. Das soll man glauben. Ja, Heinrich, lese es mal. Das war die Antwort, die Paulus gab auf diese Frage des Kerkermeisters. Ja? Das war die Antwort. Er fragte auch, was sollen wir tun? Glaube an den Herrn Jesus Christus und so wirst du und dein Haus selig gerettet. So haben wir noch Gedanken, Geschwister. Man soll glauben an die Vergebung der Sünden. Ja, dass Jesus die Sünden vergibt, ja. Glaube an das Blut Jesu Christi, ja. Ja, Das will ich nochmal betonen, Geschwister. Wir werden nicht hier eine vollständige Antwort suchen, wir hier nicht von jemandem, der jetzt die beste hat. Wir wollen das einfach üben. Unseren Glauben auch irgendwie, ja, zur Sprache zu bringen, das mal zu äußern. Wir haben das im Herzen. Das ist ohne Zweifel. Aber etliche Mal fehlt uns das, vielleicht auch die Herausforderung, dass wir das mal aussprechen. Vertrauen, das kindliche Vertrauen, das ist Glaube. Ja, da drehe ich zu den Geschwistern. Schenke Glaube immer dem, was Gott verspricht. Und deswegen, so in der Seelsorge würde ich das mehr so sagen, ist das oft, wir fixieren uns dann doch auf eine, zum Beispiel auf die Aussage Jesu. Jesus hat gesagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und dieses alles, dann legen wir schon unsere Sachen rein. Wir füllen dieses alles mit den Dingen, die wir wollen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man da ein umfassendes Verständnis hat davon, dass Jesus hier dieses kindliche Vertrauen ansprechen wollte, dass er an diesem Allen aber schon eine Einschränkung hatte, daran denken wir oft nicht. Dass dieses Alles in Gottes Willen eingeschränkt ist. So wie er selber betet, so wie er das selber im Gebet formuliert, dass in diesem Allen dieses Alles ist Gottes Wille, das ist schon eingeschränkt in Gottes Wille oder das ist der Rahmen seines Willens, nicht was mir einfach einfällt. Das ist wichtig, Geschwister, dass wir hier diese Dinge auch im Lichte dieses Kapitels sehen, dann verstehen wir das. Denn diese Menschen haben alle das Zeugnis bekommen, dass sie gläubig waren. Aber sie haben das nicht erlebt, was sie vielleicht wollten. Aber sie wollten eins immer mehr als alles andere. Sie wollten Gott treu sein. Das war wichtiger, als das, was ich etwas bekomme oder nicht bekomme. Woran sollen wir glauben? Vielleicht haben das einige auch mitbekommen, so als wir haben das hier noch einmal kurz erzählt bei dem Nachruf von unserem Vater, dass er hatte das ja gemerkt, dass sein Gedächtnis oder seine Wahrnehmung nachlässt. Und er hatte das in vielen Büchern so sein eigenes Inhaltsverzeichnis noch gehabt. Ob das ein Buch oder über eine Natur war oder ein Lexikon oder so, da hinten auf der hinteren Seite hat er immer noch so Notizen kurz und eine Seitenangabe, wo er was Wichtiges gefunden hat. Und auch noch so ein kleines Notizbuch. Und da hat er reingeschrieben, Jesus Christus ist für mich gestorben und er liebt mich. Und dann ist der eine Enkelin fragte, warum er das aufgeschrieben hat. Da hat er gesagt, wenn ich das auf einmal vergesse, dann weiß ich das, dass ich das mal aufgeschrieben habe. Woran? An wem sollen wir glauben? Glaube an den Sohn Gottes. Johannes erklärt das weiter und wir finden einfach viel Bereicherndes in diesen Formulierungen, Geschwister. Deswegen gibt es auch so etwas wie Glaubensbekenntnis. Das ist ja ein Versuch von uns Menschen, das irgendwo das Wichtigste das doch reinzubekommen. Und Johannes betont das und sagt, es ist wichtig, dass wir nicht nur an den historischen Jesus glauben, sondern an den, der der Sohn Gottes ist und der gestorben ist, der nicht einfach, der wirklich durchbohrt wurde, der wieder auferweckt wurde. Das sind wichtige Sachen. Und in dem einen Interview zu Ostern, ich schließe gleich, als ich glaube, es war im Fokus, kommt ja immer wieder zu diesen christlichen Festen solche dann Themenbehandlung, da ging es auch um die Auferstehung, wurden Geistliche gefragt, Menschen, die in hohen kirchlichen Ämtern sind. Und da hat einer das so gesagt, die christliche Religion hat einfach sehr gute Werte und ob der da wirklich auferstanden ist oder nicht, ist ja nicht so wichtig. Geschwister, das ist Irrglaube. Das ist nicht Glaube, von dem wir sprechen. Das ist wichtig, dass wir hier nicht auf einmal sagen, christliche Religion hat gute Werte, die erzieht Kinder gut, die lehrt die nicht stehlen, nicht lügen, nicht dies, nicht das, das ist alles gut.